Radio SRF.
Es ist 7 Uhr. Guten Morgen. Janet Yellen soll als erste Frau Chefin der US-Notenbank werden. Das ist gleich unser erstes Thema. Und weiter dann. Erneut steht ein Informatikprojekt des Bundes in der Kritik. Und die EU will an ihrer aktuellen Asylpolitik nichts ändern. Das Wetter heute nochmals Hochnebel in den Alpen und im Süden, zum Teil sonnig, im Norden 15, im Süden 19 Grad. Im Studio ist Barbara Peter. Das gab's noch nie in der fast 100-jährigen Geschichte der US-Notenbank. Mit Janet Yellen soll erstmals eine Frau die Notenbank leiten. Mehrere US-Medien berichten, dass Präsident Obama die Ökonomin heute als Nachfolgerin von Ben Bernanke vorschlagen werde. Sie ist die bisherige Stellvertreterin von Bernanke, der Ende Januar abtritt. USA-Korrespondent Beat Soltermann mit den Einzelheiten.
Ungewöhnlich öffentlich und heftig war die Debatte um Ben Bernankes Nachfolge. Doch als sich Obamas Lieblingskandidat Larry Summers vor rund 3 Wochen selber aus dem Rennen nahm, stand die Nomination von Janet Yellen so gut wie fest. Die 67-Jährige gilt als geldpolitische Taube, das heißt, für sie steht eine geringe Arbeitslosigkeit stärker im Zentrum als die Bekämpfung der Teuerung. Gemeinsam mit Bernanke hat sie die Programme entwickelt, mit der die Notenbank die US-Wirtschaft seit Beginn der Finanzkrise unterstützt. Beobachter rechnen damit, dass Yellen die aktuelle Politik der Notenbank vorerst weiterführen wird. Die Börsen reagieren deshalb auch positiv auf die Nachricht. Irgendwann jedoch wird Janet Yellen die Geldpolitik normalisieren müssen. Den richtigen Moment und das richtige Tempo hierfür zu finden, dürfte ihre größte Herausforderung sein. Obama wird Janet Yellen heute Nachmittag Ortszeit offiziell nominieren. Das letzte Wort aber hat der Senat. Der muss die Wahl der ersten Notenbankchefin der USA nämlich noch bestätigen.
Als nächstes nun zu den Nachrichten mit Andrea Jost. Zuerst zur Kritik an einem Informatikprojekt des Bundes.
Es handelt sich um ein Projekt des Bundesamts für Strassen. Die eidgenössische Finanzkontrolle bemängelt in einem Bericht unter anderem, dass es Kostenüberschreitungen gegeben habe. Dem ursprünglichen Budget von 43 Millionen Franken stünden heute Ausgaben von 95 Millionen Franken gegenüber. Außerdem habe es zeitliche Verzögerungen gegeben. Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Thomas Jordan, will am Euro-Mindestkurs festhalten, auch nach 2 Jahren. Das sagte er an einer Veranstaltung in Washington. Die Euro-Untergrenze von einem Franken 20 sei weiterhin notwendig, denn der Franken sei immer noch sehr stark. Der Mindestkurs sei das richtige Mittel, um die Preise in der Schweiz stabil zu halten. Im US-Budgetstreit hat Präsident Obama die Republikaner mit scharfen Worten erneut aufgefordert, die Fortsetzung der Verhandlungen nicht an politische Bedingungen zu knüpfen. Der Verwaltungsstillstand müsse bedingungslos aufgehoben und die Schuldenobergrenze erhöht werden. Obama warnte vor wirtschaftlichem Chaos und dem Verlust an Glaubwürdigkeit in der Welt. Die EU will ihre Flüchtlingspolitik nach dem jüngsten Schiffsunglück vor Lampedusa nicht grundlegend ändern. Dies beschlossen die EU-Innenminister bei ihrem Treffen in Luxemburg. Eine Expertengruppe soll aber eine Zusammenarbeit mit nordafrikanischen Ländern in die Wege leiten. Und Grenzschützer von Frontex sollen die Mittelmeerländer künftig unterstützen bei der Rettung von Flüchtlingen in Seenot. Erneut hat sich in einer Textilfabrik in Bangladesch ein Unglück ereignet. In der betroffenen Fabrik nahe der Hauptstadt Dhaka hat es gebrannt. Mindestens 9 Menschen kamen ums Leben. Die Polizei geht davon aus, dass es noch mehr Opfer im betroffenen Gebäude gibt. Die Brandursache ist unklar. In der Schweizer Eishockey-Meisterschaft gewinnt Davos gegen Zürich 4:3, Bern verliert gegen Freiburg 3:5, Zug verliert gegen Ambri 1:3, Lausanne schlägt Genf 2:1, Lugano unterliegt Biel 1:3 und Rapperswil-Jona verliert gegen Kloten 2:3 nach Penaltyschießen.
7:05 ist es. Erneut erhält also ein Informatikprojekt des Bundes schlechte Noten. Es geht dabei um ein Programm des Bundesamts für Strassen zur zentralen Verwaltung aller Straßendaten. Die Einzelheiten hat Urs Gilgen.
Beim sogenannten System Mistra habe es massive Kostenüberschreitungen gegeben. Das schreibt die eidgenössische Finanzkontrolle in einem Bericht über das Informatikprojekt. Dem ursprünglichen Budget von 43 Millionen Franken stünden heute Ausgaben von 95 Millionen Franken gegenüber. Außerdem habe es zeitliche Verzögerungen gegeben. Das Projekt Mistra gibt es seit 2004. Seither sind die Nationalstraßen von den Kantonen in den Besitz des Bundes übergegangen. Für das Astra hätten sich die Aufgaben seither grundsätzlich geändert, teilt das Bundesamt mit. Auch die Bedürfnisse an die Informatik seien damit gestiegen, weshalb Mistra ständig gewachsen sei. In einer Mitteilung schreibt das Astra, es seien bereits Maßnahmen zur Verbesserung getroffen worden. Die betreffen die Führung des Projekts und die Kontrolle. Nun ist es nicht das erste Mal, dass beim Bund Probleme mit Informatikprojekten entstehen. Das Projekt Insieme verursachte Kosten von über 100 Millionen Franken. Es musste letztlich im Gegensatz zu Mistra abgebrochen werden.
Nach dem Drama von Lampedusa wurde in ganz Europa nach Konsequenzen verlangt. An starken Worten mangelte es den Politikern nicht. Man schien sich einig, Europa muss etwas tun. Doch was genau? Darauf fanden die EU-Innenminister an ihrem Treffen gestern keine Antwort. Auslandredaktor Joe Schelbert.
An der gegenwärtigen Asylpolitik und damit an der Verteilung der Flüchtlinge wird nichts geändert. Das heißt, die Hauptlast der Flüchtlingsströme tragen weiterhin Griechenland, Spanien und Italien. Jedes Land kann das Asylwesen weiterhin in eigener Regie regeln. Das heißt, dass etwa das italienische Gesetz bleibt, wonach Hilfe für Flüchtlinge in Seenot bestraft wird. Ansonsten soll eine Taskforce geschaffen werden, die prüfen soll, wie man besser gegen Schlepper vorgehen kann. Und der deutsche Innenminister Hans-Peter Friedrich meinte, man müsse darüber nachdenken, wie man in Afrika selbst besser helfen könnte.
In Afrika selber müssen wir Fluchtalternativen schaffen, müssen wir Möglichkeiten schaffen für die Menschen, die ihre Länder, ihre Heimat verlassen haben, auch Möglichkeiten finden, dort wieder angesiedelt zu werden.
Friedrich vergaß allerdings zu erwähnen, dass die EU und die EU-Mitgliedstaaten die Mittel für eine solch vorausschauende Politik seit längerem kürzen. Dafür verlangte die schwedische Innenkommissarin Malmström mehr Geld für die europäische Grenzschutzbehörde Frontex zur besseren Kontrolle der Boote und zur schnelleren Hilfe bei Seenot, wie sie sagte. Menschenrechtsorganisationen und Hilfswerke kritisierten die EU-Asylentscheide von gestern Abend. Die Krokodilstränen, die nach Lampedusa vergossen worden seien, seien nur noch zynisch.
Bei vielen Deutschen, die in der Schweiz leben und arbeiten, dreht die Stimmung. Sie verlassen die Schweiz und kehren in ihre alte Heimat zurück. Deutsche Unternehmen und nun auch Bundesländer werben bereits um die gut ausgebildeten Heimwehdeutschen. Gestern Abend fand in Zürich eine Veranstaltung der bayerischen Regierung statt. Elmar Plotzer war dabei.
«Return to Bavaria» hieß es gestern Abend in Zürich. Fast 100 interessierte Deutsche sind gekommen, um Vertretern der bayerischen Regierung zuzuhören, die ihnen eine Rückkehr nach Bayern schmackhaft machen wollten. Einige haben nur aus Neugier vorbeigeschaut, andere dagegen haben konkrete Pläne, wieder zurückzugehen. In letzter Zeit gibt es tatsächlich mehr Deutsche in der Schweiz, die in ihr Heimatland zurückkehren. Allein im letzten Jahr waren es 16.000. Gleichzeitig wandern weniger Deutsche in die Schweiz ein, als es in früheren Jahren der Fall war. Der Grund für diese Entwicklung: Der deutschen Wirtschaft geht es wieder deutlich besser. In verschiedenen Branchen fehlen gut ausgebildete Fachkräfte. Und solche Fachkräfte werden jetzt auch in der Schweiz gesucht. Trotzdem wäre es falsch, von einer Trendwende zu sprechen. Noch immer kommen mehr Deutsche in die Schweiz, als dass Deutsche die Schweiz verlassen. Aber der Kampf um hochqualifizierte Köpfe ist härter geworden.
Brasilien ist dieses Jahr das Gastland an der Frankfurter Buchmesse. Die Gelegenheit also für das Land, sich der Buchwelt ab heute als literarischer Geheimtipp zu präsentieren. Ob das geglückt ist, weiß Literaturredaktor Michael Luisier. Er hat den brasilianischen Pavillon in Frankfurt besucht.
Wer Caipirinha, schöne Körper und vor allem lebensfrohen Samba erwartet im brasilianischen Pavillon, sieht sich getäuscht. Aufs Klischee hat das Gastland an der Frankfurter Buchmesse voll und ganz verzichtet. Und so hört man denn auch in diesem Pavillon statt der erwarteten Samba-Klänge nur das Gemurmel und Gerede der vielen Gäste und Ehrengäste. Aber so wohltuend der Verzicht aufs Brasilien-Klischee ist, so unklar ist, was stattdessen auf einen zukommt. In erster Linie ist das mal Karton. Karton, der den ganzen Raum umgrenzt. Und das symbolisiert, wo Literatur normalerweise drauf ist. Papier. Freilich ist es nicht nur in Brasilien so. Und denkt man an die starke orale Tradition dieses Landes, ist es auch nicht unbedingt das richtige Bild. Innerhalb des Kartons befinden sich Kartoninseln, auf denen einige weitere Aspekte brasilianischer Kultur präsentiert werden. Da gibt es zum Beispiel einen großen Lesetisch, der der Form eines Daches des brasilianischen Star-Architekten Oscar Niemeyer nachempfunden ist. Da gibt es Fahrräder, die für die Kultur der armen Bevölkerung stehen, und es gibt Hängematten mit Kopfhörern, die die Gemütlichkeit brasilianischer Lebensart symbolisieren. Weil man das aber alles nicht selber erkennt, wird einem das schön auf Tafeln erklärt. Alles, was das Konzept der Ausstellung betrifft, aber nichts über die Literatur. Das ist schade und eine verpasste Chance, denn hier präsentiert sich nicht ein Land mit einer einzigartigen und reichen Literatur, hier präsentiert sich eine Eventagentur. Und als Besucher wünscht man sich fast schon den Klischee-Samba zurück. Und siehe da, in einem kleinen Raum ganz hinten ist eine Bühne. Da stehen 6 Musiker neben einem Schild mit dem Namen des Sponsors drauf, Banco do Brasil. Und Brasil ist auch, was sie spielen.
Der Bericht von der Frankfurter Buchmesse von Michael Lüsi. Es ist 7:12 Uhr. Wir kommen zu den Börsendaten und dem Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 14.777 Punkten, minus 1,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 13.995 Punkten, plus 0,7%. Der Dollar wird zu 90,59 Rappen gehandelt, der Euro zu 1,2290 Franken beziehungsweise zu 1,3568 $. Das Wetter, heute hat es nochmals 10 Hochnebel mit einer Obergrenze um 2000 Meter. Es bleibt kühl bei 15 Grad, dazu gibt es Nieselregen. In den Bergen und im Süden ist es trotz Wolken teilweise sonnig, dort kann es bis 19 Grad warm werden.
Sie hörten die Frühinformationen von Radio SRF, auch online unter srf.ch. Für die Sendung verantwortlich Ivan Santoro, am Mikrofon Barbara Peter.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.